Gut, ihr Lieben, heute mal ein spannendes Thema, Zweifel. Ich muss ganz ehrlich sagen, gestern war mir eine Person sehr sympathisch, mit der habe ich mich unterhalten und sie sagte, ja, ich soll so einen Artikel über die neue Jahreslosung schreiben. Ich glaube, hilft meinem Unglauben, hat ja was mit Zweifel zu tun, aber ich bin da eigentlich die falsche Person, weil ich bin nicht so die zweifelnde Person. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier und denkst, ach, ich bin auch nicht so der Zweifler, aber ich glaube, Zweifel werden in unserem Leben immer auch mal kommen, in bestimmten Lebenssituationen. Und vielleicht ist es so, du sitzt hier und hast eigentlich noch nie so großartig Zweifel erlebt. Bleib trotzdem sitzen. Irgendwann wird der Augenblick kommen, wo vielleicht auch Zweifel in deinem Leben sind. Wir leben in einer verrückten Zeit. Diesen Satz hört man des Öfteren einmal. Aber es gibt unterschiedliche Begründungen. Und ich möchte heute mal eine Begründung nennen, die für euch vielleicht ein wenig neu ist. Denn es gibt weltweit betrachtet, also global, nicht nur bezogen auf Korbach oder Gottelsheim, es gibt immer mehr gläubige Menschen und immer mehr Skeptiker. Das klingt auch ein wenig paradox, aber es ist so, die Gesellschaft, in der wir leben, wird religiöser und weniger religiös zugleich. Das Ganze geschieht sozusagen gleichzeitig. Menschen entscheiden sich heute für ein Leben ohne Religion. Das kennen wir auch. Leute, die einfach sagen, Religion brauche ich nicht, ich brauche keinen Gott. Es reicht mir, wenn ich allein für mich denken kann. Dann gibt es einige, die konstruieren sich so eine ganz eigene Frömmigkeit, eine ganz eigene Spiritualität, allerdings dann häufig ohne kirchlichen Bezug. Und das meint dann auch sehr häufig ohne diese Verbindlichkeit. Und dann gibt es religiöse Gruppierungen mit hoher Verbindlichkeit, für die sich Menschen entscheiden, in der es um Lebenshingabe geht und auch um Bekehrungserlebnis. Die Bevölkerung wird religiöser und weniger religiös zugleich. Und was auch auffällt, ist, dass der Ton zwischen beiden Gruppen sich verändert. Also, ich mache mal zwei Beispiele. Auf der einen Seite wird dann schnell mal gefragt, wie bist du Fundamentalist, einer, der das Rad der Geschichte zurückdrehen will, einer, der anderen den Glauben aufzwingt, hey, wir leben im Jahre 2020, wach auf. Und auf der anderen Seite stehen da Menschen, die sagen, also wenn die Maßstäbe der Bibel nicht mehr gelten, dann gleiten wir sukzessive in einen moralischen Relativismus. Und das ist auch nicht gut, das kann für unsere Gesellschaft auch nicht förderlich sein. In der letzten Woche bin ich auf ein Zitat gestoßen, wo jemand geschrieben hat, das 20. Jahrhundert beweist, dass die größte Intoleranz und Gewalt von denen praktiziert wurde, die glaubten, dass die Religion zu Intoleranz und Gewalt führt. Es gibt heute keinen Beweis dafür, dass Religion irgendwann aussterben wird. Menschen fragen immer mehr nach Gott. Menschen richten den Blick immer mehr von sich selbst weg hin zu einer anderen Macht, zu Transzendenz. Und auf der anderen Seite sollten wir Christen, und das sage ich jetzt mal so ganz persönlich, die Argumente der Skeptiker nicht allzu schnell abtun. Und vielleicht einfach mal mehr zuhören. Viele haben vielleicht nicht den Glauben, den du lebst, aber vielleicht auch eine Form des Glaubens. Und wenn wir ehrlich sind, so ein Jahr ist ja immer wieder auch eine Chance zur Selbstprüfung. Es gibt viele Menschen, die diese Gemeinde verlassen haben in den letzten Jahrzehnten. Und die Frage ist, warum? Und sollten wir uns nicht auch einmal selbst prüfen, inwieweit wir unseren Glauben leben? Mein Statement heute Morgen, wir müssen das Phänomen des Zweifels mit radikal neuen Augen sehen, weil wir beide davon lernen können, Christen wie Nichtchristen. Ich habe im letzten Jahr ein Erlebnis gehabt. Ich glaube, ich habe das schon mal so punktuell weitergegeben, aber das hat mich sehr beschäftigt und das beschäftigt mich immer noch, wie ich eine Person im Krankenhaus besucht habe und dabei auf eine andere Frau stieß, die mir gesagt hat, ich hasse Gott und ich werde niemals an diesen Gott glauben. Und ich habe die Frau dann gebeten, erzählen Sie doch mal, was löst es in Ihnen aus, wenn Sie Gott hören? Und sie sagte, mein Sohn ist tödlich verunglückt. Mein Sohn wurde mir genommen. Da war so ein Ehepaar aus Frankreich und die sind hier in der Gegend unterwegs gewesen und ja, die Vorfahrt missachtet und mein Sohn ist tot. Und dann gab es die Beerdigung und auf der Beerdigung gab es kein Wort des Trostes, überhaupt kein bisschen. Ich hasse Gott und ich werde niemals mehr an ihn glauben. Und wisst ihr, warum erzähle ich euch das? Weil ich diese Geschichte so interessant finde, dass jemand sagt, ich will eigentlich mit diesem Gott nichts mehr zu tun haben. Ich glaube nicht an diesen Gott, aber Gott taucht andauernd in der eigenen Rede auf. So als ob man immer noch an Gott glaubt und Gott immer noch präsent ist. Es keineswegs so ist, dass da ein Nichtglaube wäre, sondern nur ein unendlicher Schmerz. So eine dicke Mauer zwischen Gott und dieser Person, die es der Person einfach unmöglich macht, zu vertrauen und zu glauben. Und ich wünsche mir für den heutigen Gottesdienst, dass wir mit uns selbst und auch mit anderen Menschen sehr feinfühlig umgehen, weil Zweifel nicht immer gleichbedeutend ist mit Gottlosigkeit oder mit ich glaube nicht an diesen Gott, sondern wir haben es dann plötzlich mit anderen Formen des Glaubens zu tun, aber vor allen Dingen auch mit ganz viel Schmerz. Ich habe mir die Frage gestellt, ist Zweifel gut oder schlecht? Kann man das irgendwie beantworten? Wie sehen wir eigentlich Zweifel? Wie sehen wir Zweifel, Glaubenszweifel in einer Zeit, in der so vieles relativiert wird? Gestern Abend bin ich auf einen Satz gestoßen. Wer noch nie gezweifelt hat, hat noch nie wirklich geglaubt. Fand ich ganz interessant. Wer noch nie gezweifelt hat, hat noch nie wirklich geglaubt. Also wenn Glaube wirklich so etwas ist, was wir ja oft sagen, so ein Steig-aus-dem-Boot-Erlebnis, so ein Glaubenssprung, dann beinhaltet das, glaube ich, immer eine Form von, oh Gott, kann ich dir jetzt wirklich vertrauen? Hilfst du mir jetzt wirklich? Immer eine Form von Zweifel. Es gibt viele Personen, auch in der Kirchengeschichte, die nicht immer sehr positiv über Zweifel gedacht haben. Da gehört auch Martin Luther mit dazu. Der hat zum Beispiel mal Folgendes formuliert. Der Heilige Geist ist kein Skeptiker. Er hat nichts Zweifelhaftes oder unsichere Meinungen in unsere Herzen geschrieben, sondern feste Gewissheiten, die gewisser und fester sind als das Leben selbst und alle Erfahrungen. Aber vielleicht muss man an dieser Stelle auch mal unterscheiden, dass es zwei Arten des Zweifels gibt. Wisst ihr, ich glaube, die Bibel hat nichts dagegen, wenn du Dinge hinterfragst, weil Glaube und Denken gehören zusammen. Also zu glauben bedeutet nicht, du nimmst deinen Verstand, du nimmst dein Denken und hängst das an irgendeine Garderobe, sondern Denken und Glauben gehört zusammen. Und es ist völlig normal, wenn du Dinge hinterfragst, wenn du fragst, stimmt das wirklich mit Gott? Ist mein Glaube tragfähig? Und wir erleben viele Menschen in der Bibel, die das ähnlich getan haben. Da gibt es die Jünger, die zu Thomas gehen und sagen, Thomas, wir haben den Herrn gesehen. Und Thomas sagt, also nicht ich, sondern der Jünger, also ich werde hier gar nicht glauben, bevor ich nicht meine eigenen Finger, Hände in die Wundmale meines Herrn gelegt habe. Oder Philippus bei der Speisung der 5000, wo Jesus sagt, gebt ihr ihnen zu essen und Philippus, nee, also Jesus, so einfach geht es hier nicht. Das würde ein Vermögen kosten, hier Essen zu beschaffen. Außerdem gibt es hier kein Lidl, kein Aldi. Wie soll das Ganze funktionieren? Also viele Personen aus der Bibel konnten auch nicht immer gleich glauben. Also es ist völlig normal, wenn du Dinge hinterfragst. Aber es gibt auch eine andere Form von Zweifel. Wisst ihr, ich saß so häufig schon mit Menschen zusammen und wir haben so über den Glauben diskutiert und irgendwann hatte ich so den Eindruck, so nach 3 Stunden und nach dem 10. Kaffee, dass ich dann gefragt habe, sag mal, du willst doch gar nicht glauben. Nee, will ich auch nicht. Also du könntest jetzt noch 3 Stunden weiter erzählen von der Liebe Gottes, aber ich habe das in meinem Herzen schon entschieden, dass ich sowieso nicht glauben will. Und dann können wir reden und Argumente finden, wie wir wollen. Es gibt einen interessanten Vers im Neuen Testament, Jakobus 1, Vers 6. Der Vers hält uns wahrscheinlich immer auch davon ab, überhaupt auf diese Idee zu kommen, zweifeln zu dürfen. Da schreibt nämlich Jakobus, betet aber im festen Vertrauen und zweifelt nicht, denn wer zweifelt, gleicht den Wellen im Meer, die vom Sturm hin und her getrieben werden. Und das ist vielleicht so ein Grund, warum viele Christen es sich gar nicht erlauben zu zweifeln, weil das dürfen wir ja nicht, aber vielleicht geht es hier um diese zweite Form des Zweifels. So dieser christliche Zweiflertyp, den soll es ja auch geben, na Gott, also bei mir hilft er sowieso nicht. Also mir kommt Gott sowieso nicht zu Hilfe. Für mich hat er noch nie was getan, für andere vielleicht schon und du hast irgendwie in deinem Herzen entschieden, für mich gilt das Ganze nicht. Und jetzt schauen wir uns mal diesen besonderen Satz dieser Jahreslosung an. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Basti, vielen Dank für die kreative und gute Einführung. Das ist in der Tat ein merkwürdiger Satz, aber der vielleicht gar nicht so merkwürdig ist, weil wenn ich mal bei meinen Sinnesorganen bin, ich sehe vieles, aber ich sehe auch so vieles nicht. Ich höre vieles, aber ich höre auch vieles nicht. Ich glaube vieles, aber bei manchen Dingen habe ich auch so meine Schwierigkeiten. Eine sehr interessante Geschichte steht hier im Background. Da geht es um einen Vater, der einen Sohn hat und der Sohn ist krank. In der Bibel steht, er ist besessen von einem bösen Geist, der ja, ihn immer wieder auch in das Feuer hat fallen lassen, ins Wasser, der hat versucht, sich zu ertränken. Wir hatten in Lübeck, wo ich mal Pastor war, einen Jugendlichen, der litt unter epileptischen Anfällen. Und ich habe das einmal so miterlebt. Also das ist total furchtbar. Vielleicht war das damals so ähnlich. Du stehst daneben und denkst, was soll ich hier tun? Du kannst irgendwie nichts machen. Eine absolut furchtbare Situation. Und Jesus fragt noch, wie lange hat er das schon von Kindheit an? Und versetzen wir uns mal in die Rolle dieses Vaters. Also ich meine, ein Vater, der sein Kind liebt, der probiert irgendwie auch alles aus. Wo sind Ärzte, wo gibt es Menschen, die helfen können? Du probierst alles aus, aber irgendwie schien es bei dem Vater so gewesen zu sein, nichts half wirklich. Und dann hört dieser Vater eines Tages von Jüngern, die Autorität haben und von denen berichtet wurde, die haben sogar Autorität, Menschen zu heilen, so im Namen Jesu. Und dann macht er sich auf und geht zu diesen Jüngern, so voller Erwartung, vielleicht so die letzte Chance, die letzte Möglichkeit auf Heilung. Und dann geht er zu den Jüngern und wieder passiert nichts. Könnt ihr euch das vorstellen, wie das ist? Du hast eigentlich schon ganz viel ausprobiert und dann gehst du noch einmal los und du wirst wieder enttäuscht. Und du bist wieder allein. Und dann plötzlich taucht Jesus auf. Und der Vater geht zu Jesus und sagt, Jesus, hilf uns, wenn du kannst. Und das klingt irgendwie auch so ein bisschen nach einem Schrei der Verzweiflung. Wenn du kannst. Also stellt euch mal vor, ich würde zu Wolfgang Führer gehen, ja, der ausgezeichnetste Schreiner im Umkreis von 400 Kilometern. Und ich würde sagen, Wolfgang, wenn du kannst, dann bau mir doch einen Schreibtisch. Also ich glaube, seine erste Reaktion wäre, wie Thomas, wenn ich kann. Natürlich kann ich. Ich bin Tischlermeister. Natürlich kann ich einen Schreibtisch bauen. Das ist mein Spezialgebiet. Warum hat Jesus das gesagt? Nur wer vertraut, dem sind alle Dinge möglich. Jesus, konntest du nicht ein bisschen seelsorgerlicher sein, ein bisschen einfühlsamer in dieser Situation? Aber Jesus deutet im Grunde genommen hier schon etwas an, was in puncto Glaube absolut wichtig ist. Es geht im Glauben nicht immer darum, Und so verstehen viele Menschen Glauben, so ein Jesus, der mir gut tut. Ein Jesus, der sich um mich und meine Bedürfnisse kümmert. Und wie so eine Art geistliches Sahnehäubchen auf meinem Leben. So, Jesus, bitte tu das, was ich möchte. Aber Jesus lässt sich nicht vor den Karren unserer eigenen Wünsche und Bedürfnisse spannen, sondern Jesus, er möchte in unser Leben hineintreten und er möchte selber Herr sein, selber Freund sein und selber dieser starke Gott sein. Wisst ihr, es geht Jesus vielleicht gar nicht immer zuerst um Heilung, noch nicht einmal um Sünde, sondern dass es da eine Beziehung gibt. Das ist das ganz Entscheidende. Und wisst ihr, bei dem Vater fällt mir auf, dass der Glaube wahrscheinlich anfangs auch so geprägt war, wie wir das von vielen Menschen kennen. So, Jesus, schenk, dass mein Sohn einfach nur gesund wird. So eine Art mechanischen Glaubens. Du hast ein Anliegen, Gott, hilf mir, tu es, fertig. Danach brauche ich dich erstmal nicht mehr. Wenn ich wieder etwas habe, dann komme ich zu dir. Aber irgendwann in dieser Geschichte scheint sich hier etwas massiv zu verändern. Wir lesen an keiner Stelle, dass sich der Glaube dieses Vaters verändert hat. Aber wir spüren auf einmal, dieser Glaube verändert sich. Weil irgendwann kommt dieser Punkt, wo der Vater genau diesen Satz sagt. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Und das bedeutet nichts anderes, als dass der Vater sagt, Jesus, nimm meinen Zweifel, hilf mir gegen meinen Zweifel anzukämpfen, hilf mir meinen Zweifel zu überwinden. Jesus, ich glaube ja zumindest ein bisschen, aber da spricht so viel dagegen, bitte hilf mir. Und das klingt auf einmal ganz anders als, Jesus, ich habe ein Anliegen, tu es. Lass uns mal anschauen, was bedeutet eigentlich Glaube und was bedeutet Unglaube, was bedeutet Zweifel, was bedeutet Misstrauen. Glaube ist ja ein sehr interessantes Wort, vielleicht auch heute ein schwammiger Begriff, den viele gar nicht mehr so eindeutig füllen können. Ich möchte euch mal fragen, also ihr müsst das nicht reinrufen, aber ich frage euch mal persönlich, was sind eigentlich so Parallelbegriffe für den Glauben? Wie würdest du Glauben beschreiben? Vielleicht würden manche sagen, also Glaube bedeutet Aufbruch, Treue, Ungewissheit, Gewissheit. Glaube hat etwas damit zu tun, dass ich etwas glaube, bestimmte Lehrsätze, aber auch, dass ich an eine bestimmte Person glaube. Ich habe hier ein Bild mitgebracht und das soll eine Geschichte illustrieren. Es gab 1894 einen Mann, einen Franzosen namens Blondin, ein Hochseilartist, und er ließ in diesem Jahr ein Seil spannen über die Niagarafälle, also von der amerikanischen Seite zur kanadischen, und er ist dann über dieses Seil gegangen. Wie verrückt muss man eigentlich sein? Und als er es geschafft hatte, er ist nicht abgestürzt, ich glaube, er war noch nicht einmal gesichert, da rief er dann ins Publikum hinein: Hey, glaubt ihr an Blondin? Glaubt ihr, dass ich wieder zurückgehen kann? Und alle schrien, ja, wir glauben an dich. Und dann sagt er, oder fragt die Leute, glaubt ihr das wirklich? Und wer von euch würde sich auf meine Schulter setzen? Und dann auf einmal Totenstille, und aus dem, wir glauben an dich, wurde nichts, Schweigen. Und dann plötzlich nach 2-3 Minuten meldete sich jemand, wie sich nachher herausstellte, war das sein persönlicher Agent. Er war der Einzige, der an seine Fähigkeiten, also die Fähigkeiten von Blondin, glaubte und auf seine Schulter stieg. Wisst ihr, Glauben hat ganz viel damit zu tun, dass ich an die Fähigkeiten eines anderen glaube. An Jesus. Glaube bedeutet nicht, ich habe so viel Glauben in mir, dass ich mir alles zutraue, sondern Glaube bedeutet immer Glauben an eine bestimmte Person. Und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Häufig wird Glaube so betrachtet, wir glauben an bestimmte Dinge, Jesus, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus. Und das ist auch nicht falsch, Aber das Wichtigste und Vorrangigste ist, dass wir an jemand anderen glauben. Es gibt einen interessanten hebräischen Begriff für diesen Glauben, und zwar lautet dieser Begriff Aman. Und dieser Begriff meint, sich gründen auf, sich festmachen an eine andere Person. Wisst ihr, wir denken häufig, Glaube ist etwas, was in mir liegt und ich muss einen starken Glauben haben. Aber die Bibel sagt uns, nein, es geht darum, dass du an einen starken Gott glaubst. Es geht darum, dass du Gott zutraust, dass er alle Dinge tun kann. Und deswegen finden wir im Neuen Testament noch einen anderen Begriff, Vertrauen. Dass du dieses Vertrauen hast an diese Person, in diese Person, dass er dir hilft. Glauben an. Jetzt ist es bei uns Menschen häufig so, dass wir Glauben an dieser Stelle falsch verstehen. Wie die Jünger, die hatten nämlich damals die Frage, oh Jesus, gib uns noch mehr Glauben. Das ist häufig so unser Denken. Jesus, ich will mehr Glauben haben. Wenn ich ganz viel Glauben habe, dann werden mir auch alle Dinge möglich sein. Und Jesus antwortet einmal auf die Frage der Jünger. Jesus, gib uns mehr Glauben. In der Weise darauf, dass er sagt, wisst ihr was? Wenn euer Glaube nur so groß ist wie ein Senfkorn, dann würde dieser Glaube schon reichen, und ihr würdet erstaunliche Dinge tun. Es geht gar nicht so sehr um euren Glauben, sondern es geht darum, dass ihr mir vertraut. Wisst ihr, heute Morgen seid ihr in diesen Gottesdienstraum hineingekommen mit dem Glauben, dass der Stuhl euch trägt. Ja? Und wer trägt euch im Augenblick? Euer Glauben oder der Stuhl? Und so ist es Jesus, der uns trägt. Jesus ist sogar derjenige, der überhaupt erst Glauben in unser Leben hineinlegt. Und der möchte, dass wir ihm vertrauen. Glauben an. Dieser Glaube ist allerdings etwas, der sehr erschüttert werden kann. Ich möchte euch mal fragen, wer von euch hat in den letzten 10 Jahren erlebt, dass dieser Glaube mal richtig erschüttert wurde? Wisst ihr, ich habe das in den letzten 10 Jahren erlebt, ich habe das, glaube ich, auch schon mal hier angedeutet, wie ich bin gerade Pastor geworden und ein 11-jähriger Junge stirbt in der Gemeinde bei einem ganz blöden Unfall. Und ich habe diese Familie wochenlang begleitet und der Vater, ich werde es nie vergessen, ich habe gedacht, Schmerz kann einen Menschen auch auffressen, umbringen. So heftig kann Schmerz sein. Und wie er versucht hat, in den ersten Tagen danach mit Alkohol so ziemlich alles zu betäuben, was man empfinden kann, Tabletten genommen hat. Und ich habe zum allerersten Mal so ein Gefühl dafür bekommen, wie es ist, wenn du glaubst, aber trotzdem einen unendlichen Schmerz erleidest. Und dann haben wir einen Spaziergang gemacht und ich werde das nie vergessen. Und er schaute so in diese Häuser, in dem Neubaugebiet hinein und sagte, weißt du was, die Leute haben alle nichts mit Gott zu tun und die haben ihre Kinder und ich nicht. Und irgendwann sagte er zu mir, aber weißt du was, wohin sollte ich eigentlich sonst gehen? Diese Person war jemand, der hat in seinem Leben so ziemlich alles ausprobiert. Materialismus, Buddhismus, Hinduismus, Meditationsübungen und er sagte zu mir, diese Welt, in der ich lebe, hat eigentlich nicht viel zu bieten. Und Jesus ist der Einzige, auch wenn ich ihn jetzt an dieser Stelle überhaupt nicht verstehe, aber er ist immer noch der Einzige, von dem ich glaube und hoffe, dass er mir helfen kann, auch wenn ich im Augenblick nichts davon spüre. Menschen zweifeln. Menschen zweifeln vielleicht auch in deiner Umgebung, in deiner Nachbarschaft. Vielleicht sitzt du auch heute Morgen hier und zweifelst selber, weil du etwas Schreckliches erlebt hast oder weil du erlebt hast, dass du dich jahrelang in deine Kinder investiert hast und das Ergebnis ist, dass du diesen Namen Gott oder Jesus überhaupt nicht mal in den Mund legen kannst, weil es so sehr auf Ablehnung stößt. Oder ich denke an einen Mann, dem ich vor einiger Zeit begegnet bin, der mir sagte, du Thomas, ich habe so den Eindruck, ich habe 35 Jahre lang falsch geglaubt. Ich sage, woran machst du das fest? Ja, da und da dran. Und der Mann war voller Zweifel. Sein ganzes bisheriges Leben rauschte an ihm vorbei und er sah darin überhaupt keinen Wert. Vielleicht bist du von Person aus so ein kritischer Typ, beschäftigst dich mit Archäologie und stellst dir vielleicht die Frage, warum gibt es so bestimmte Funde nicht? Also aus der Zeit Salomos oder Davids gibt es fast nichts, was wir an Funden haben. Und es bringt dich vielleicht ins Zweifeln, ob das mit Gott, mit Jesus wirklich so sein kann. Oder du liest in der Bibel, dass wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Kreatur. Alles ist neu geworden und du stellst dir auf einmal selbstkritisch die Frage, naja, was ist denn eigentlich bei den Christen wirklich neu geworden? Ist der Unterschied wirklich so groß? Oder ist er vielleicht eher klein? Christsein bedeutet auch Menschsein und deshalb gehören Zweifel, glaube ich, zum Menschsein mit dazu. Zweifel sind keine Tugend, die wir anstreben sollten, aber ich glaube, Zweifel gehören einfach mit dazu. Und ich möchte euch mal mit hineinnehmen in ein paar Personen aus der Bibel, die auch gezweifelt haben. Da ist zum Beispiel Hagar, die Magd von Abraham. Und Abraham hat ein großes Versprechen bekommen, dass seine Nachkommen zahlreich sein werden, aber er erlebt nichts davon, 11 Jahre lang. Und dann kommt seine Frau zu ihm und sagt, weißt du was, Abraham, schlaf mit Hagar. Und er tut das, Hagar wird schwanger und Hagar wird so ein bisschen stolz und selbstgerecht gegenüber der Frau von Abraham und sie demütigt sie. Und irgendwann sagt Sarah, weißt du was, Abraham, schick diese Magd weg, ich kann es nicht mehr ertragen. Und Abraham schickt Hagar in die Wüste und in dieser Wüste begegnet Gott dieser Frau und sagt, komm, geh wieder zurück. Und dann sagt Hagar diesen Satz, Gott ist ein Gott, der mich sieht. Und kurze Zeit später wird sie von Abraham wieder in die Wüste geschickt. Und diesmal ist die ganze Sache irgendwie dramatischer, schlimmer. Sie hat nichts zu trinken. Sie legt ihren Sohn unter einen Busch, damit er stirbt. Und sie selbst kann es nicht mit ansehen. Sie geht in 30 Meter Entfernung zu einem anderen Busch, setzt sich dorthin und weint und trauert. Und wir lesen nichts von einer Erinnerung. Gott hat mir doch vor ein paar Wochen erst geholfen. Nichts. Und auf einmal ist da ein Gott, der eine Quelle hervorsprudeln lässt, mitten in der Wüste. Und sie geht wieder zurück. Und man hat bei dieser Person so den Eindruck, da sind viele Zweifel, da war Misstrauen, aber Gott hat sie immer wieder dort herausgeholt. Oder Gideon, so eine interessante Persönlichkeit aus dem Alten Testament, er lebt in einer sehr schwierigen Zeit, der Zeit der Richter. Und das Volk Israel war sehr unter Druck und sie mussten immer wieder befürchten, von den Midianitern überfallen zu werden. Und so ist Gideon eines Nachts dabei, das Korn irgendwie fertig zu machen. Und plötzlich erscheint ihm ein Engel. Gideon, du starker Held! Und Gideon denkt sich, was, wer, ich? Ich komme aus der kleinsten Sippe. Ich? Wieso hat Gott uns eigentlich in der Vergangenheit nicht geholfen? Und Gideon war auch voller Zweifel. Gott, du willst, dass ich Anführer werde gegen die Midianiter? Ich niemals. Und dann entsteht so etwas wie ein Glaubenskampf Gideon und Gott. Und am Ende steht, dass Gott diesen Gideon ermächtigt und Gideon zustimmt und sagt, Gott, okay, ich glaube es. Jetzt glaube ich es. Oder wir lesen von Martha im Neuen Testament, die ihren Bruder verliert. Und dann kommt Jesus auf sie zu. Und wenn man das in der Bibel so liest, dann hat man so den Eindruck, dass Martha auch so richtig gefrustet war. Jesus, warum kommst du jetzt erst? Warum kommst du so spät? Mein Bruder ist tot. Vielleicht denkst du das auch manchmal in deinem Leben. Jesus, warum kommst du eigentlich immer zu spät? Ich hätte dich gestern gebraucht. Oder vorgestern. Oder letztes Jahr. Jetzt kommst du, jetzt brauche ich dich auch nicht mehr. Und Martha erlebt dann plötzlich doch ein Wunder, aber ganz anders, als sie es gedacht hatte. Oder Johannes der Täufer. Der Mann, der so voller Glauben war und sagt, seht, das ist das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt trägt. Und dann, als er im Gefängnis ist, weil er Herodes Antipas kritisiert, hatte dafür seine eigene Schwägerin zur Frau genommen zu haben. Im Gefängnis schickt er seine Jünger los und sagt, bitte frag diesen Jesus, ob es wirklich ist. Wenn du dich schämst für deine Zweifel, dann möchte ich dir heute Morgen sagen, du brauchst dich nicht zu schämen für deine Zweifel. Selbst große Männer Gottes. Und Jesus hat über diesen Johannes dem Täufer Folgendes gesagt, es gibt keinen Mann, der größer ist und von einer Frau geboren wurde als Johannes der Täufer. Dann brauchst du dich nicht zu verdammen. Zum Schluss ein paar Gedanken. Was ist eigentlich genau Zweifel? Wisst ihr, vielleicht ist Zweifel tatsächlich so etwas wie eine unbeantwortete Frage in deinem Herzen, in deinem Verstand. Aber ich glaube, es ist nicht nur eine unbeantwortete Frage, weil wenn es nur das wäre, würde es all den Schmerz, all die Wut, all die Trauer ausblenden, die manchmal mit Zweifel einhergehen. Denkt an diese Frau vom Anfang, die ihren Sohn verloren hat. Da ist nicht nur eine unbeantwortete Frage, sondern da ist Schmerz, da ist Leid, da ist wie ein Pfeil durchs Herz gegangen. Und wer wird von Zweifel getroffen? Vielleicht jeder. Wisst ihr, wenn ich auf meinen Glauben schaue, dann weiß ich gar nicht, ob mein Glaube in den letzten Jahren wirklich größer geworden ist. Ich weiß gar nicht, ob mein Glaube gewachsen ist. Manchmal habe ich den Eindruck, mein Glaube ist kleiner geworden. Aber eins weiß ich, dass Jesus für mich größer geworden ist. Und ich weiß noch etwas, dass die Früchte des Glaubens, Sanftmut, Liebe, Frieden in meinem Leben größer geworden sind. Aber ob mein Glaube gewachsen ist, das weiß ich nicht. Jesus ist größer geworden. Ich glaube, es kann jeden treffen. Vielleicht gibt es auch bestimmte Lebensphasen, in der man besonders angefochten sein kann von Zweifeln. Bei Studenten sind es vielleicht Prüfungen. Du fällst durch eine Prüfung und die Welt bricht über dir zusammen. Deine Eltern trennen dich und du fragst dich, Gott, ich zweifle nicht, dass es dich nicht gibt, aber ich zweifle daran, dass du es wirklich gut mit mir meinst. Wisst ihr, ich kenne gar nicht so viele Menschen, die so grundlegend an Gott zerbrechen oder an ihm zweifeln. Vielmehr an dieser Frage, Gott, meinst du es wirklich gut mit mir? Kennst du mich? Siehst du mich wirklich? Und was ist die Strategie von Zweifel? Ich glaube, die Strategie von Zweifel ist, uns entweder näher zu Gott zu führen, unsere Lebens- und Glaubensfundamente tiefer zu setzen oder um uns weiter wegzubringen von ihm. Und was sind die Auswirkungen von Zweifel? Bei dem Vater in der Geschichte haben Zweifel dazu geführt, dass er sehr ehrlich geworden ist und dass er irgendwann vor diesem Jesus stand und gesagt hat, ich bringe dir meinen Glauben, aber ich bringe dir auch den ganzen Rest. Zum Schluss, was sind Strategien gegen den Zweifel? Wisst ihr, ich habe so viele Menschen Gemeinden verlassen sehen aus den unterschiedlichsten Gründen. Und manchmal sind bestimmte Erfahrungen vorausgegangen, die ich so deute. Dass man irgendwie erkannt hat, dass man so viele Jahre lang den Glauben irgendwie so falsch definiert hat. Vielleicht auch falsch gelebt hat. Oder Kinder sind krank geworden, magersüchtig oder wie auch immer. Und all das ging in dein Leben hinein und hat Zweifel ausgelöst. Gott, warum? Und wisst ihr, die wichtigste Strategie ist vielleicht, und die lernen wir auch aus dieser Geschichte mit dem Vater, dass wir ehrlich werden. Und dass wir uns nicht zurückziehen, dass wir nicht Gemeinde verlassen, weil wir sagen, die kann mir jetzt auch nicht helfen. Oder da und da sind Menschen nicht gut mit mir umgegangen. Keine Gemeinde ist perfekt. Aber wenn du Gemeinde verlässt, dann wird es vielleicht nicht unbedingt besser, wenn du Christen verlässt, die für dich beten können. Ich glaube, das Wichtigste ist, wenn Zweifel dein Herz besetzen, dass du nicht aufgibst und dass du dranbleibst, dass du Gemeinde nicht verlässt und dass du diesem Gott irgendwie doch zutraust, dass er dich da rausholen kann. Und mir sind zwei Dinge, und damit komme ich zum Schluss, groß geworden in der letzten Woche. Das erste ist, wir reden oft davon, auch hier in der Gemeinde, Jesus ist unser Freund. Ja, Jesus ist der Heilige, er ist der starke Gott, er ist der Friedensfürst, aber er ist auch ein Freund. In Johannes 15 lesen wir etwas davon, ich bin euer Freund. Und als Freund habe ich euch alles gesagt, was ich von meinem Vater empfangen habe. Es gibt manchmal Christen, die mit dieser Botschaft nicht so sehr viel anfangen können und die sagen, oh, Jesus Freund, nein, er ist mehr der heilige Gott. Ja, das ist er auch, aber er ist auch Freund. Und weißt du was, wenn Jesus tatsächlich Freund ist, dann kannst du vielleicht auch die Liebe eines Freundes spüren in dem Augenblick, wo du Dinge in deinem Leben nicht verstehst, oder? Vielleicht kannst du die Liebe eines Freundes auch dann spüren, wenn sich alles gegen Gott stellt, weil da so ein großer Schmerz ist, aber du spürst tief drin, da ist jemand im Hintergrund, der ist für mich und der gibt mich nicht auf und der wird für mich kämpfen und der betet sogar für mich. Und das Letzte ist, wisst ihr, dieser Mann, der vielleicht anfangs so einen Glauben hatte wie, ach Jesus, hilf mir einfach, ich brauche Heilung, gib mir Heilung. Aus diesem Vater wird ein Mensch, der sagt, Jesus, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Kommt uns das bekannt vor, wo Menschen auf einmal in der Begegnung mit Gott so etwas Ähnliches sagen? Wisst ihr, ich kenne so viele Leute, die gehen in die Schöpfung, in den Wald, spazieren. Aber, und das ist auch super, finde ich toll. Aber mir ist noch keiner begegnet, der nach einem Waldspaziergang nach Hause kommt und auf die Knie fällt und sagt, oh Gott, ich bin ein sündiger Mensch, ich brauche dich. Aber es gibt Personen aus der Bibel, wie Jesaja beispielsweise, der erlebt noch nicht einmal Gott selbst, sondern nur einen Engel. Und er sagt so etwas wie, oh Gott, geh weg von mir, ich habe unreine Lippen, von mir geht nichts Gutes aus. Oder ich denke an Petrus, den Jesus berufen hat, wie er die ganze Nacht gefischt hat und er hat nichts gefangen und auf einmal kommt Jesus und sagt irgendwann, komm, zieh noch mal los mit deinem Boot. Und Petrus sagt, hey Jesus, ich bin der Fischer, nicht du. Wir werden nichts fangen. Und Jesus sagt, geh noch mal los. Fischt. Und dann auf einmal ist das ganze Boot voll. Und Petrus fällt auf die Knie und er sagt, oh Jesus, was bin ich bloß für ein sündiger Mensch. Wisst ihr, der Vater in dieser Geschichte ist irgendwann wirklich Gott begegnet. In Jesus. Und in diesem Moment hat er gespürt, diesem Gott kann ich nicht nur meinen Glauben weitergeben, dem Gott kann ich nicht nur sagen, was ich glaube und worauf ich vertraue, sondern diesem Gott kann ich auch all meinen Zweifel, all meine Wut, all meine Trauer bringen. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass ihr in der kommenden Woche, dass ihr ein Gebet für euch zu eigen macht. Gott, werde wieder groß in meinem Leben, damit ich dich so erkenne, wie der Vater dich erkannt hat. Damit ich vielleicht auch auf die Knie falle vor deiner Größe. Aber nicht nur erschrecke vor deiner Größe, sondern merke, dass du in deiner Größe ein Freund bist. Und jemand, der aus meinem Unglauben, aus meiner Wut, aus meinem Unverständnis Glauben machen kann. Versuch du das mal selbst. Versuch du mal aus deiner Wut, aus deinem Zweifel Glauben zu machen. Viel Spaß. Aber Jesus kann das. Jesus ist der Einzige, der das kann. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für diese Geschichte in der Bibel. Und ich danke dir, dass keiner sich selbst verdammen muss, weil er zweifelt. Danke, dass wir dir das sagen dürfen. Und danke, Jesus, dass du der Einzige bist, der Zweifel verwandeln kann in echten Glauben. Und Jesus, heute Morgen sitzen viele Menschen hier und ich zähle mich selbst dazu. Da ist nicht nur Glauben, da sind auch Ängste da. Da sind Emotionen, die vielleicht nicht unbedingt positiv sind. Und ich bitte dich, dass wir das zu dir bringen und dass du es verwandelst und dass du es veränderst zu deiner Ehre. Amen.
Ich möchte euch noch einen Gedanken mit in diese Woche geben als kleinen Zuspruch. Egal wie klein oder groß das Vertrauen auf Jesus ist, ob es durch Enttäuschung geschwächt ist, wie im Fall des Vaters, oder ob ein Mensch durch intellektuelle Zweifel am Glauben gehindert wird, für Jesus ist wichtig, dass jeder damit zu ihm kommt und ehrlich vor ihm ist. Er benötigt keinen perfekten Glauben, um seine Größe und Macht zu zeigen. Er nimmt uns Menschen an, so wie wir sind. Er erhört Gebete und lässt manchmal auch ein Wunder geschehen, ganz ohne unser Zutun. Wir dürfen erleben, dass Gott in unser Leben eingreift und dadurch auch einen schwachen Glauben stärkt.